Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Angst befreit, von der Angst ins Vertrauen. Deine Ängste schränken dich in deinem Alltag ein und du möchtest dein Leben zurück, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Alexandra Keiling, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin mit dem Fokus auf Ängsten. Und heute geht es um Ängste bei Kindern. Ich spreche mit Denise Piecher, sie arbeitet selber mit Kindern und begleitet auch da ganz, ganz viele Kinder, die Ängste haben, und wir tauschen uns aus. Es ist ein super schönes und ich hoffe, spannendes Gespräch geworden, und ja, schön, dass ihr da seid. Wir starten mal direkt rein.
So, heute bin ich nicht alleine. Ich habe jemanden für euch mitgebracht, und zwar die liebe Denise Piecher. Wir haben schon mal eine Folge zusammen gemacht. Da haben wir über das Thema Trennungsängste gesprochen. Und heute sprechen wir generell über das Thema Ängste bei Kindern. Genau, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Einen wunderschönen guten Morgen. Genau, Trennungsängste, und heute geht es allgemein um Ängste. Vielleicht ganz kurz zu mir, Alex, wenn ich darf.
Na sicher.
ich bin grundlegend Coach für hochsensible Kinder und Jugendliche und deren Familien und arbeite mittlerweile ganz, ganz viel im Kinder- und Jugend-Online-Coaching. Und da passt es natürlich gerade mit den hochsensiblen Kindern, die in vielen Bereichen oft eher scheues und ängstliches Verhalten haben, ganz gut mit dir, Alex, zusammen. Und wir dachten uns, wir nehmen das Thema mal auf und schauen mal, was wir euch heute so mitbringen können.
Genau, so ist es. Und Angst gehört ja einfach irgendwie dazu. Und viele Eltern haben aber dann doch die Frage, und ich kenne das auch selber, ich glaube, du kennst es auch selber so aus Elternperspektive auch, dieses, ist das denn jetzt noch normal? Ist das jetzt noch normal, diese Angst? Weil viele ja auch einfach wissen, ne, es gibt einfach Ängste, die in bestimmten Entwicklungsphasen normal sind. Aber woran merken wir das? Und was genau ist dann noch in Anführungszeichen normal? Und das sind so Themen, über die wir heute sprechen wollen. Dann auch so Ängste, vielleicht kennt ihr das, so Übergangs- und Trennungsängste, Angst vor der Schule, Übernachtungen woanders, Kindergeburtstage, Arztbesuche und so weiter und so fort, ne? Übelkeit ist ja auch immer wieder ein großes Thema. Und genau, da gucken wir so ein bisschen. Ihr habt uns auch Fragen gestellt, die nehmen wir natürlich mit und da gehen wir drauf ein. Also es wird auf jeden Fall eine gute und erkenntnisreiche Folge. Und genau, ich freue mich. Ich würde sagen, wir starten mal direkt mit, wie Angst bei Kindern oft aussieht. Wie erlebst du das so in deiner Arbeit, wenn Kinder ängstlich sind oder Ängste haben?
Also ich erlebe in meiner Arbeit häufig, dass Kinder das schon sehr, in Anführungsstrichen, eigentlich deutlich zeigen. Es nur für uns nicht immer deutlich sichtbar wird als Elternteile. Also in ganz, ganz vielen Teilen ist Angst, und das kennst du wahrscheinlich genauso auch von den Erwachsenen, oder das kennt man auch von den, ist Vermeidung. Also Dinge, die vermieden werden, Schule zum Beispiel, die vermieden wird. Sportgruppen, Hobbys, gerade ein großes Thema auch für sensible, reizoffene, neurodivergente Kinder, wo halt einfach viele Reize sind, viel Gefühl. Also da wird ganz, ganz viel vermieden. Und eben, also aus meiner Perspektive, ganz viel in dem Bereich Schlaf, dass sich Ängste zeigen, Einschlafen, Durchschlafen,
Oh ja.
Albträume, das Thema. Und letzter Punkt würde ich noch sagen, oder was jetzt so bei mir sehr häufig auch in den Coachings vorkommt, ist so diese körperlichen Thematiken, ne? Also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ein Unwohlsein im Allgemeinen vielleicht auch, also so ein diffuses Unwohlseinsgefühl. Das wären jetzt so für mich die Dinge, was Kinder häufig eben zeigen, was aber nicht immer so gut für uns als Erwachsene, als das erkennbar ist. Weil wenn jetzt ein Kind schlecht schläft, kann es durchaus ja auch an anderen Dingen hängen, an der Überreizung, an Schwierigkeiten im Übergang, an wirklich Thematik mit Melatonin oder sowas, ne? Oder eben auch bei Bauchschmerzen. Nu, da ist einer vielleicht nicht gut oder sehr picky oder so, ne? Und das gibt dann ja einfach auch nochmal ganz unterschiedliche Aspekte, die da einfach mit reinspielen und wir nicht immer verknüpfen können, das mit der Angst, so, ne?
Ja,
Ja.
absolut. Es ist nicht immer so glasklar, ne? Genau.
Absolut, ja, genau.
Kennst du das auch manchmal, dass irgendwie so Wut so vor die Angst geschoben wird, sag ich jetzt mal?
Ja, absolut, absolut. Wut, Rückzug, Konflikte, Also diese emotionalen Themen auch, stimmt, genau, habe ich jetzt so ganz, war jetzt nicht so direkt, aber als erstes bei mir auf dem Schirm. Ja, absolut. Und dann halt auch wieder dieses Klammern, ne? Also wir haben ja die Folge mit der Trennungsangst schon, also da könnte man eben diese Thematik auch reinpacken. Ja, also das mit der Wut definitiv ist was, was ja wieder, also eine Angst macht halt eine Unsicherheit. Und eine Unsicherheit macht, dass ja, ich unsicher bin, mich nicht wohlfühle, in Stress gerate vor allem. Und daraus resultiert wieder Anspannung, Stress und eben dann die entsprechende emotionale Reaktion, die halt eben, wo dein Kind halt für bekannt ist, so, ne? Die einen reagieren mit Wut oder Konfliktpotenzial, die anderen halt mit Rückzug und Tränen. Ich kann mit Rückzug und Tränen besser umgehen als mit Wut und Konfliktpotenzial tatsächlich. Aber ja, das ist natürlich absolut. Das sind halt die Stressreaktionen, die dann wieder daraus folgen, wenn Kinder einfach Angst haben, ne? Ja, absolut.
Ja,
Ja,
total. Und ich finde
aber ich
nämlich, bei
meine,
Wut
das
ist
ist
es auch
ja.
so was, dass man, das ist so, man hat das als Elternteil nicht immer unbedingt auf dem Schirm. Ne? Man denkt jetzt, boah, warum rastet das Kind jetzt so aus? Und aber dass da vielleicht auch eine Angst, nicht immer, ne? Aber dass da auch eine Angst hinterstehen kann. Finde ich auch immer noch mal so ganz, ganz wertvoll zu wissen. Genau wie mit den Punkten, die du jetzt gesagt hast, ne? Dieses Bauchschmerzen und solche ganzen Sachen, die halt einfach vorkommen können oder dieses abends nicht einschlafen können oder andere Probleme im Punkto Schlafen, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, ne? Dass da halt irgendwie, dass das ein Anzeichen sein kann für, ja, für einfach eine Unsicherheit, für eine Angst, um auch ein bisschen, ja, besser aufs Kind irgendwie eingehen zu können, ne? Also einfach auch das Kind so ein bisschen mehr sehen zu können und nicht nur das Verhalten so, oh, jetzt schläft das Kind schon wieder nicht oder boah, jetzt war es schon wieder so sauer oder, ne?
Absolut. Aber diese Reaktionen, jetzt hast du speziell nach der Wut gefragt, die sind ja auch aus Nervensystemsicht, da bist du jetzt noch mal deutlich mehr der Profi als ich, ja durchaus auch relativ gut erklärbar, oder nicht?
Total. Also es ist erklärbar. Also genau,
Ihr hättet
weil
Alex' Gesicht jetzt sehen müssen, so, was fragt sie denn da? Ja, sorry.
ja, also es nee, nein, alles gut. Natürlich, was ist das jetzt für eine Frage? Ja, sage ich auch gleich nochmal was zu.
Okay, gut, alles klar.
Spannung bleibt. Nein, ich habe nämlich gerade noch so ein bisschen auf dem Schirm. So also diese große Frage, die ja immer über allem steht, ist es normal, ist es nicht normal? Dann gibt es ja so dieses große Thema Entwicklungsängste. Was sind Entwicklungsängste, wo man jetzt erstmal sich überhaupt gar keinen Kopf machen muss? Wo man jetzt irgendwie einfach sagt, okay, das ist jetzt einfach erstmal entwicklungsmäßig total normal, dass das Kind diese Angst hat. Mir kommt da jetzt zum Beispiel total dieses Thema Dunkelheit, dieses klassische, was auch super oft in Kinderbüchern gibt, ne, so dieses alleine in den Keller gehen, irgendwas aus dem Keller holen, ne, und solche Sachen, aber es gibt ja noch andere.
Ja, die entwicklungsbedingten Ängste, so sage ich, oder Entwicklungsängste, hast du jetzt gesagt, haben immer, also sind immer vorgesetzt vor einem neuen Entwicklungsschritt, ja sozusagen, ne? Oder während eines neuen Entwicklungsschrittes so und nehmen immer mit, so im Prinzip das, was als nächstes kommt, wird erstmal beängstigt sozusagen. Also wenn man die ganz klein hat und die irgendwann ihr Gehör entwickeln, dann haben die zwischenzeitlich Angst vor lauten Geräuschen, weil das halt gerade dran ist, dass da einfach alles anders funktioniert. Ich finde immer am eindeutigsten, das sage ich ganz oft in Fortbildung auch und so, wenn die so zwischen 13 und 18 sind, dann kommt irgendwann die Angst vor Sexualität dazu. Weil das ja gerade in dieser Zeit zum absoluten Entwicklungsschritt gehört. Ich finde, das ist so krass eindeutig. Weißt du, so dieses, das Thema kommt jetzt, ich entwickle mich dahin, also kriege ich erstmal Angst davor. Weil, warum? Es gibt auch Kinder zum Beispiel, die haben Angst, überhaupt in die Pubertät zu kommen. Weil es ist halt nicht greifbar, ne? Keiner weiß genau, so. Und dann haben die Angst davor und wollen das nicht. Jetzt vor Angst und ich will das nicht, ist natürlich noch was anderes, aber genau, und so gibt es halt in jeder Altersstufe, wie du gerade schon gesagt hast, ne, Dunkelheit oder auch sowas wie Tod, Einbrecher ist in einer ganz, also ist in unterschiedlichen Lebensphasen immer mal wieder dran, mit unterschiedlichen kognitiven Voraussetzungen natürlich und Konzepten dahinter. Naturkatastrophen kommen dann irgendwann, wenn die Kinder die Welt mehr verstehen, natürlich auch mehr in der Welt wahrnehmen. Gerade so Richtung Grundschulalter wird das immer noch mal größeres Thema, wenn die dann halt auch eben da über solche Dinge in der Schule sprechen und so Krieg jetzt natürlich aktuell und so. Und klar, irgendwann halt eben auch das Thema Schule, soziale Situation, Krankheiten, umso größer halt eben da das Verständnis wird. Und das begleitet immer so Entwicklungsschritte. Ich glaube, ich weiß nicht, so im Alter von 3 oder 4 haben wir halt ganz krass auch dieses Fremdeln nochmal, weil natürlich da einfach auch nochmal anders so ein Abnabelungsprozess stattfindet. Ne, eine Individualisierung, ein immer weiteres Umfeld, was die Kinder sich erschließen können, weil sie halt laufen können, Fahrrad fahren können, keine Ahnung, Roller fahren können, irgendwie so. Und dann machen die erstmal wieder wie so ein Magnet so. Und dann ist das erstmal wieder, oh Scheiße, nee, so weit raus will ich aber jetzt gerade gar nicht. Ich rutsche jetzt mal lieber wieder ran. So, ne? Und klar, und das sind natürlich auch die Zeiten, wo dann sowas wie Kita ansteht und solche Geschichten. Und es gibt immer mal wieder Familien, wo ich sage, ja, ist halt jetzt nicht günstig, ma machen wir vielleicht nicht Kita. Aber es gibt auch viele, wo ich denke, es macht aber vielleicht auch gerade jetzt Sinn, dieses Trennungsding einfach jetzt auch mal, vor allem wenn so gerade auch so gar keine andere Familie da ist und man nicht mal mit Oma oder Tante oder irgendwie so kleine, irgendwo, irgendwann muss diese Angst halt auch manchmal, nicht immer, ich will es nicht pauschalisieren, aber manchmal auch einfach dann mit den Kindern gemeinsam entwickelt werden oder durchwickelt werden, sozusagen. Damit die halt diesen Entwicklungsschritt einfach gehen können. Und umso kleiner die sind, umso schwieriger ist das natürlich, weil du noch weniger Resonanz hast, worum es jetzt geht, ne? Also du kannst ja nur ahnen, was jetzt gerade dran ist, als wenn die dann irgendwann gut sprechen können und das auch artikulieren können. Aber bei Ängsten ist das natürlich immer ein schwieriges Thema, ne?
Ja,
So,
total, da hast du recht. Also je kleiner die sind, desto, genau, man hat dann so eine grobe Idee, ne, was es sein könnte, aber man weiß es halt auch einfach nie so richtig genau, was ist jetzt, was ist eigentlich das Problem, ne? Was ist das Thema so, ne? Und guck mal, da passt doch meine Geschichte, wo ich dir was von erzählt hatte, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte, weil ich nämlich vor ein paar Tagen den Hotel Matze Podcast gehört habe und da war eine Schlafexpertin, ging um Erwachsene. Und dann ist mir das wieder eingefallen. Ich habe auch früher super schlecht geschlafen, also nicht durchgeschlafen, einschlafen, Horror. Dann vielleicht kennt ihr das auch, dieses, oh Gott, wenn dann die Eltern so sagen, ja, aber du musst morgen in die Schule, ne, du musst jetzt mal schlafen, sonst bist du morgen nicht ausgeruht und so. Was ja so Sachen sind, die man verstehen kann, dass man das sagt, so, ne? Aber gleichzeitig hat mir das halt so einen Druck gemacht, weil ich dann im Bett lag und dachte, oh Gott, wenn ich jetzt nicht einschlafe, dann bin ich morgen ja gar nicht fit und ne, ja, dann schläfst du ja noch weniger ein. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann mal mit meinen Eltern die Sendung mit der Maus geguckt. Ich war so im Grundschulalter, also völlig, völlig okay, Sendung mit der Maus zu gucken. Und da haben die tatsächlich ein Schlaflabor gezeigt. Und da ging es halt irgendwie ums Thema Schlafen und keine Ahnung. Und ich fand das so schlimm. Ich fand das so schlimm und das hat dann meinen Schlaf einfach noch schlechter gemacht, dass ich das gesehen habe. Aber ich glaube, meine Eltern wissen das, also wussten das gar nicht. Also wir haben da gar nicht drüber gesprochen, wo ich denen jetzt null einen Vorwurf mache, weil sich das auch, glaube ich, gar nicht ergeben hatte, so, ne? Aber, und ich meine, da sind wir Eltern ja heutzutage irgendwie meist anders unterwegs. Wenn man jetzt merkt, okay, Thema Schlaf ist einfach gerade schwierig. Genau, dann kann man trotzdem versuchen. Und da kommt es halt wieder drauf an. Deswegen komme ich auch ein bisschen drauf. Ne, je nachdem, wie klein die Kinder sind, ist das natürlich, ne, wenn du jetzt ein 2-, 3-jähriges Kind hast, ist das natürlich was anderes als jetzt ein Kind im Grundschulalter oder älter. Dass man einfach irgendwie mit dem Kind ins Gespräch kommt. Ne? Und weil, wenn das
Ja,
so gewesen
absolut.
wäre, dann hätte ich das vielleicht auch einfach gesagt, ne, dass ich das gesehen habe und dass ich da nicht hin will, was überhaupt nicht zur Debatte stand, aber in meinem Kopf halt irgendwie schon. Ne? Also so. Dieses, also wo meine Mutter wahrscheinlich gesagt hätte, wie absurd. Und das ist ja auch so das Thema Ängste, ne? Es ist für Außenstehende absurd. So, ne? Manche Ängste versteht man vielleicht. Also dieses Typische, was ich gerade gesagt habe, dieses, ach ja, als, keine Ahnung, 3-, 4-, 5-Jähriges alleine in den Keller zu gehen oder auch älter. Und da ist es jetzt gerade dunkel und vielleicht ist das so ein richtiger Kellerkeller. Und ne, so, so das versteht man irgendwie, finde ich, ne? Da kann man sich so denken, ach ja. Verstehe ich irgendwie, ne? Da ist es dunkel und irgendwie vielleicht ein bisschen muffiger Geruch oder so. Da hat man irgendwie Verständnis. Aber so bei Ängsten, die dann auch schon so ein bisschen Richtung Angststörung gehen, was weiß ich, ich traue mich nicht in den Aufzug, ich traue mich nicht auf die Rolltreppe, ich traue mich nicht, irgendwie, weiß ich nicht, einen Skilift zu fahren oder ich traue mich nicht, was Bestimmtes zu essen oder was weiß ich, was es dann alles so gibt. Das sind dann ja so Sachen, wo man, wenn man das selber nicht hat, diese Angst, dann schon oft da steht und sich so denkt, es macht gerade gar keinen Sinn, mach es doch einfach. Mach doch jetzt diesen einen Schritt, mach es doch, geh da doch jetzt einfach rein, geh doch jetzt zum Turnen rein, geh doch jetzt zum Schwimmen, dann guckst du halt erstmal nur, aber geh doch jetzt schon mal. So, was für Erwachsene dann oft so total logisch ist, so funktionieren Ängste halt nicht, ne? Also da
Absolut.
so klappt es dann halt nicht, ne? Und ja, das vielleicht nochmal so einfach im Hinterkopf haben, wenn man merkt, irgendwas ist schwierig, wo man noch gar nicht das Thema Angst vielleicht im Kopf hat, aber einfach dieses offen versuchen, mit den Kindern zu sprechen. Klar, altersbedingt, das ist halt manchmal dann halt so ein bisschen die Schwierigkeit, je jünger. Auf der anderen Seite, je jünger sie sind, desto, ne, ich möchte gar nicht sagen leichter, das ist halt auch Quatsch, aber desto mehr müssen wir einfach da sein. Ne? Also wenn du jetzt ein
Ja.
zweijähriges Kind hast, dann bist du halt da. Ne? Also und begleitest und möchte jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass das einfach ist, aber ne, das ist halt dann die Alternative zu reden, so in den Momenten. Ne?
Genau, ich wollte genau das Gleiche wollte ich auch sagen. Also leichter in Anführungsstrichen, weil Regulation einfach auf noch nicht so viele unterschiedliche Wege funktioniert. Funktioniert sie halt nur über körperliche Nähe und irgendwie, also ist nicht leichter in dem Sinne, aber es gibt nicht so viele Varianten einfach, ne? Und auch
Genau, genau.
nicht so viele gedankliche Kreisel, die gedreht werden. Dann ist einfach eine Angst da und die ist da, Bums, so. Also, ne? Und dann ist es halt einfach so. Und umso größer die werden, umso mehr Gedanken die sich machen, umso mehr drehen sich ja auch die Kreise, so, ne? Also beim Thema Krieg zum Beispiel, wir sagen alle ganz oft, ja, der Ukraine-Krieg, das ist so nah. Wenn das ein Kind hört, dann ist nah, ist nah. Also nah ist, bin ich ihr, wenn ich neben ihr schlafe. So, wisst ihr? Und da entstehen Dinge draus, so, ne? Oder das sind so Kleinigkeiten irgendwie, wo Kinder daraus Ängste. Zum Beispiel also meine Tochter, meine Größere, die hat so, die will nicht groß werden. Die will so, wenn du mit ihr über Pubertät, das hört die sich alles an, aber nee, ich bleib lieber so, wie ich bin. Ist auch eine der kleinsten körperlich. Ja, denke ich, ist doch irgendwie logisch, wenn dir jeder sagt, wenn du mal groß bist, dann. Wenn du groß bist, musst du. Also, das ist jetzt mal eine ganz andere Angst, ne? Aber wenn du groß, ist doch irgendwie logisch, dass man dann denkt, nee, habe ich voll keinen Bock drauf. Warum soll ich das? Nee, bleib ich lieber klein. Ey, was ist denn los? Das ist natürlich so eine Sache, ja, klar. Und auf der anderen Seite. Gibt es halt auch viele Eltern, habe ich jetzt gerade noch im Mitgliederbereich gehabt. Eine Mama, die hatten eine verunfallte Familie, die in den Osterferien, also nicht aus der gleichen Klasse, sondern eine Klasse drüber, die sind in den Ferien verunglückt. Komplette Familie im Urlaub und im Auto. Und klar, das war Thema in der Schule, das gab einen Trauergottesdienst. Gut, kann man halten von, was man möchte, ob man in der Schule einen Trauergottesdienst machen muss, ist so ein bisschen die andere Frage. Aber die Tochter ist halt sowieso Angstpatientin und ist 12 jetzt und ja, aber wenn ich mit ihr darüber rede, war dann die Aussage der Mutter, mache ich das dann nicht schlimmer? So, rede ich sie dann nicht in die Angst rein? Naja, also auf der einen Seite denke ich so, es kommt halt so ein bisschen drauf an, was ich sage und wie ich darüber rede. So, ne, ich weiß nicht, wirst du vielleicht gleich bestätigen. Aber ich kann ja offen sein und ich kann Gesprächsangebote machen und ich kann immer wieder fragen, gibt es irgendwas, worüber du dir Gedanken machst? Magst du mir dazu was erzählen? Du, heute war doch der Trauergottesdienst, wie war der denn für dich? Oder keine Ahnung was. Also einfach, ne, ich muss ja nicht darüber sprechen, was genau passiert ist und wie es passiert ist und warum es passiert ist und dass das Kind nachher Angst davor hat, mit dem Auto zu fahren. Da wollen wir natürlich nicht hin. Aber es ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung, dann zu sagen, okay, dann rede ich halt einfach gar nicht darüber. Ne? Gerade bei einem Kind, was eher tendenziell sich viele Gedanken macht, wo ja eben leider in Anführungsstrichen, die hochsensiblen Kinder in meinem Kontext auch viel dazugehören, wo das Thema ja dann einfach auch nochmal deutlich stärker oft vertreten ist, weil die einfach so viel weiterdenken. Genau, und das ist halt eben so ein bisschen, natürlich ist das nicht einfach, aber wenn man sich so ein bisschen einfach offene Fragen stellt dazu und immer wieder Gesprächsangebote macht und immer mal wieder nachfragt, dann denke ich, genau, ist das, was du gerade gesagt hast, genau das, was wir machen können einfach, ne? So.
Ja, und das gerade jetzt, also ne, auch bei so einer Sache, aber ich finde, das ist auch, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel,
Ja, klar.
aber trotzdem, jetzt gerade bei so einem Extrembeispiel, es ist so, so wichtig. Wie viele Erwachsene ich bei mir in der Therapie habe, die sagen, ja, dann ist der und der gestorben und man hat mir aber nie gesagt, warum und was und ich war nicht auf der Beerdigung und keine Ahnung. Und das begleitet dich ja. Also das begleitet dich ja und es muss drüber gesprochen werden. Das weiß man ja auch mittlerweile. Früher hat man das ja irgendwie so gut wie nie gemacht und vor Kindern quasi so verborgen. Ach ja, dann ist halt irgendwer nicht mehr nach Hause gekommen, so ungefähr. Und es ist super, super wichtig, mit Kindern da offen drüber zu sprechen, damit dann genau, wie du es gesagt hast, damit dann keine Ängste daraus entstehen. Ne? Das ist einfach, ja, ist einfach super wichtig.
Ja, wie oft sagen wir sowas wie, ja, die Oma ist bloß eingeschlafen. Und dann kommt die nie wieder. So ist da nicht logisch, dass ein Kind Angst hat zu schlafen. Wie logisch ist denn das? Mir ist es letztens selber so rausgerutscht, ne? Und dann habe ich gedacht, nee, Denise, ey, die ist einfach gestorben. Ja, die ist gestorben. Je nachdem, was man für eine Nachtodsvorstellung hat, kann man sich darüber mit den Kindern unterhalten. Wo ist die jetzt? Und weiß ich nicht, was macht die und passt die auf uns auf? Oder keine Ahnung, je nachdem, eine Reinkarnation, ich weiß nicht, in welche Richtung ihr da unterwegs seid. Aber das ist halt wirklich schwierig, wenn wir den Kindern solche Sachen erzählen. Oder der Krieg ist so nah, ne? Ist genau das Gleiche. Für die ist das, hat das eine andere Bedeutung. Und ja, genau. Und wenn wir dann halt eben ins Gespräch gehen oder so, mal eine Zeit lang irgendwie Tagebücher schreiben, einfach irgendwie in diese Thematik mal reinzukommen und zu hören, was ist denn los bei dir und ist zu viel in deinem Kopf, hast, ne? Das kommt ja dann alles so nach und nach. Muss man halt Geduld haben, ja, auf jeden Fall.
Geduld,
Aber
das ist ein wichtiger Faktor, weil ich mir nämlich jetzt auch gerade dachte, ja, also das Gespräch anbieten, aber ganz oft kommt dann ja auch so, ja, nein, will ich jetzt nicht. So, ne? Und das ist ja auch in Ordnung. Und gleichzeitig so ein bisschen feine Antennen oder so fein müssen die, finde ich, manchmal gar nicht sein. Irgendwann kommt das dann schon so ein bisschen, ne? Das ist dann irgendwie, ich kenne das, ist ein ganz anderes Setting, aber das ist irgendwie, geht in die gleiche Richtung. Ich kenne das irgendwie, wenn ich nach der Schule meinen einen Sohn frage, wie war es in der Schule, dann sagt er so, also das muss ich gar nicht fragen, weil er dann sowieso sagt, lass mich in Ruhe, will ich nicht, erzähle ich nicht und keine Ahnung. Und irgendwann sagt er dann aber über Nachmittag so, ja, übrigens das und das, bla bla bla. Und dann sind wir leicht im Thema. Ne? Also und dann kann ich natürlich nochmal fragen, ja, und wie war das und das oder was weiß ich, ne? Aber das ist ja auch bei solchen größeren Themen, dass man einfach irgendwie hört, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt so ungefähr, ne? Und
absolut.
ja.
Je nachdem, wie kreativ ihr seid, müssen es auch nicht immer Gespräche sein, ne? Also ich kenne das jetzt aus den Kinder- und Jugendcoachings und da sitzen so viele unterschiedliche Kinder und es braucht jeder so viel unterschiedliche Dinge. Der eine schreibt, den kannst du da irgendwie, also ich meine, mittlerweile haben wir KI und weiß ich nicht was, da können wir uns irgendwelche Seiten ausdrucken lassen und da können wir so eigene Tagebücher gestalten, vielleicht auch mit dem Fokus auf bestimmte Dinge oder so. Es gibt ja auch ganz viel Achtsamkeitstagebücher, dies, das, ne? Ich habe jetzt gerade noch eins für Jugendliche geschickt gekriegt. Der eine schreibt lieber, der andere ist kreativ und malt. Der nächste denkt sich Geschichten aus. Habe ich jetzt noch mit einem Jungen gehabt, der Angst hatte im Urlaub, weil es eine Benachrichtigung über einen entlaufenen Verbrecher gab. Und dann hat er sich nicht mehr getraut, alleine aufs Klo zu gehen. Und dann hat er mir die Geschichte mit Emojis erzählt und hat hier die Filter bei Zoom immer verändert und wie so ein Kinosaal und hat immer so bam, 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 kam dann immer und hat halt seine Angst irgendwie in so eine Wahnsinnsgeschichte verpackt. Es ist so ganz unterschiedlich, wie Kinder damit umgehen, was die brauchen. Man kann auch einfach abends mal ein paar Gedankensteine austauschen und sammeln oder einfach irgendwie in dieses Thema reinzukommen und reinzuspüren, was ist da jetzt eigentlich gerade Thema. Und selbst wenn nicht, wenn wir das Thema nicht finden, bin ich der Meinung, dass es total wertvoll ist, dass das Kind wahrgenommen, ernst genommen und angenommen wird oder der Mensch. Allgemein, bei dir sind es ja eher die größeren Menschen, bei mir sind es die kleinen Menschen, dass sie sich einfach gehört fühlen, dass die einfach diese Nähe spüren, dass die einfach merken, da interessiert sich jemand für mich, für mein Thema. Ob die das jetzt genau greifen, ob ihr es nachher greifen könnt oder nicht, ist vielleicht auch erstmal zweitrangig. Aber du zeigst halt Interesse an dem, was gerade los ist. So, ne, denke
Ja,
ich.
total. Und was mir gerade noch als Gedanke kam, weil ich jetzt auch gerade letztens noch mit einem Kind, was immer zu mir in die Praxis kommt, auch Thema Angst hatte. Und mit dem habe ich auch ganz viel gemalt. Und dass wir dann offen sind. Also, ne, dass wir geben jetzt nichts vor. Wir sagen jetzt nicht mal das und das oder so, sondern die Kinder malen und dann lassen wir sie auch. Auch wenn sie Geschichten erzählen oder wenn sie spielen. Die dürfen machen, was sie wollen, ne? Also egal, wie viel Blut da spritzt oder was da passiert und wir uns so denken, wo kommt das jetzt her? Alles gut, ne? Also das soll dann so raus, wie es rauskommt, ne? Und es ist ja dann im Spiel, es ist dann ja in einem sicheren Rahmen und da müssen wir nicht sagen, nein, das macht man so nicht, nein, das ist nicht, es ist ja nicht die Realität, sondern es ist dann eine Kunst oder wie auch immer man das dann jetzt betiteln möchte, es ist halt ein Ausdruck und der darf dann so sein, ne? Weil ganz oft kriegen wir dann ja manchmal so Impulse, so, oh nee, oder was weiß ich, ne? Dann sticht da irgendwie einer mit dem Messer auf irgendwen oder so, wo man sich so denkt, oh Gott, ne? So, aber das ist okay. Also ne? Lasst eure Kinder dann auch wirklich in einem sicheren Rahmen das so malen, spielen, wie auch immer. Ne? Also das ist echt wichtig, dass wir dann da nicht so reingrätschen. Jetzt
Absolut.
sind wir schon voll völlig im Thema, was ja auch hoffentlich gut und interessant ist. Ja, ich hatte noch so ein bisschen auf dem Zettel stehen, wie entstehen Ängste? Weil wir haben ja jetzt schon so, ja genau, die entwicklungsbedingten Ängste, die sind halt, kommen, also es ist ja auch unterschiedlich, ne? Manche erleben die ja gar nicht so stark, aber es gibt einfach diese Ängste, die da sind und wo wir auch gar nicht so, wo wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen müssen und wo wir auch darauf vertrauen können, dass die auch einfach wieder weggehen, ne? Und wir dürfen da sein, wir dürfen begleiten, wir müssen aber auch manchmal gar nicht so ein Riesending daraus machen, ne? Sondern das sind halt wirklich Ängste, die, wo wir gut darauf vertrauen können, dass die halt auch irgendwann wieder sich legen und das Kind halt diese Schritte einfach geschafft hat und dann daran gewachsen ist, so, ne? Und dann gibt es natürlich so diese Ängste, wo man denkt, ah, die bleiben jetzt irgendwie, die stecken jetzt irgendwie so ein bisschen fest, ne? Die verwurzeln sich jetzt irgendwie und das ist natürlich was, was wir eigentlich nicht so wirklich wollen. Und dann kommt immer so ein bisschen die Frage von den Eltern, ja, aber wie konnte das denn, ne? Wie konnte das denn entstehen? Was ist denn da passiert? Und vielleicht da nochmal so ganz kurz zu. Also es gibt genetische Faktoren. Also das heißt, wenn ihr in der Familie sehr ängstlich seid, dann ist das schon mal ein Part, der quasi mitgegeben werden kann. Mittlerweile weiß man, dass der nicht so groß ist, wie man dachte. Also man dachte früher immer, okay, wenn der genetische Anteil ist sehr groß. Das ist er tatsächlich nicht. Ich habe den Prozentsatz jetzt nicht im Kopf, aber der ist nicht mehr so groß, wie man früher mal gedacht hat. Also das heißt, man ist jetzt nicht dem ausgeliefert, weil jetzt die eigene Mutter eine Angststörung hatte oder der Vater oder wie auch immer. Dann gibt es natürlich das Erlernte. Es hängt natürlich irgendwie so ein bisschen mit dem Genetischen zusammen. Also nicht so wirklich, weil das Genetische ist halt einfach schon in uns drin. Aber wenn jetzt halt, keine Ahnung, ne, ein Elternteil eine Angststörung hat, dann gibt es natürlich den genetischen Part. Und natürlich erlernen wir es dann auch irgendwie so ein bisschen, ne, weil wir ja sehen, okay, wie geht die Person denn mit den Ängsten um? Und dann übernehmen wir das natürlich so ein bisschen, ne. Deswegen meine ich, es hängt so ein bisschen zusammen. Dann, was habe ich erlebt? Also nicht nur, was habe ich erlernt, sondern was habe ich auch irgendwie vielleicht für einzelne Erfahrungen gemacht. Und dann aber auch der Faktor Stress, den es natürlich halt auch schon bei Kindern gibt, leider. Und der Faktor Stress ist auch echt nicht zu unterschätzen. Also ich mache das als Bild immer ganz oft wie so ein Wasserglas oder wie irgendein Gefäß. Und dann kann man gucken, genau, vielleicht ist unten halt schon ein bisschen was gefüllt durch die Genetik. Und dann kommen aber die anderen Sachen hinzu, ne? Also das heißt, dann ist Genetik sehr wahrscheinlich ein bisschen Erlerntes. Und dann kommt es halt echt drauf an, was habe ich erlebt und wie ist mein Stressfaktor. Und manchmal kann es sein, dass eigentlich das Glas an sich fast leer ist und man so denken könnte, ach, Richtung Angststörung, nö, passt. Da ist noch viel Volumen im Glas offen, bis es irgendwie mal zu einer Angststörung kommen könnte. So, und an sich, ne, ist das dann so, ja, alles okay, aber da kommt bei vielen halt Stress einfach hinzu, ne? Und wenn das Glas sich dann mit Stress füllt und es irgendwann voll ist, dann kann es halt dazu kommen, ne? Ich meine, wir reden jetzt heute über Ängste, natürlich kann das auch andere, also andere Dinge dann beeinflussen, so, ne? Aber wir bleiben ja jetzt beim Thema Angst erstmal. Es heißt, ja, worauf können wir als Eltern gucken, wenn wir jetzt wissen, so entstehen Ängste? Genetik, ja, so what? Da können wir jetzt erstmal nichts dran machen. Erlerntes, da können wir auf uns gucken. Und das erlebe ich halt auch ganz oft, ne? Und du bestimmt auch, dass bei mir Eltern sitzen, die Kinder haben, die Angst haben. Ha, ich merke das jetzt schon, ne? Die tendiert jetzt auch schon da und da. Und jetzt hat sie letztens das und das, da hatte sie da Sorge vor. Und dass Eltern einfach auch dann Angst haben, dass es weitergegeben wird. Und ich finde, man sollte nicht unbedingt Angst haben. Ich meine, gut, das sucht man sich ja nicht aus, ne, aber es ist eher die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also wir können nicht alles verhindern. Das ist einfach so. Ne? Wir haben unsere eigenen Themen. Aber ich finde, wenn wir das dann angehen, wenn wir uns selbst Unterstützung holen, wenn wir uns mit unseren Ängsten beschäftigen, dann haben wir da schon einen Riesenpart, was wir da tun können. Und manchmal ist dann vielleicht auch die Lösung, ja, dann geht dann an das andere Elternteil mit dem Kind zum Arzt. Oder also, ne, es muss ja im Idealfall, manchmal geht es nicht anders, aber im Idealfall lastet es ja nicht alles auf einem Schulternpaar. So, das heißt, ne, das ist sowas, was wir machen können. Dann, ja, Stress. Das heißt, ne, wirklich zu gucken, okay, wie unser Alltag aussieht. Und ich weiß, ich höre euch jetzt schon, ja, aber an der Schule kann ich nichts ändern und ne. Und ich weiß, aber es gibt wirklich trotzdem Dinge, wo wir wirklich gucken können, ist das für mein Kind förderlich oder ist es das nicht? Es gibt viele Kinder, die haben die ganzen Nachmittage mit Verabredungen und mit Vereinen und mit Sport und ich weiß nicht was. Das ist für manche Kinder auch völlig in Ordnung. Also manche Kinder, ne, brauchen das, wollen das, haben da Spaß dran. Aber wenn ich halt merke, ach, ne, irgendwie es gibt Themen bei meinem Kind, dann darf ich da auch mal kritisch hingucken. Und dann darf ich auch da, finde ich, wieder Bezug auf mich nehmen. Ja, wie ist das eigentlich für mich? Für manche Eltern ist das gut, ne, weil die dann in so Bewegung bleiben. Ach, da muss ich mich gar nicht mit mir beschäftigen. Dann können wir so durch den Alltag flitzen und irgendwie kriegen wir das dann alles hin. Also auch da darf man wieder auf sich gucken, aber so das Thema Stress einfach nicht außer Acht lassen. Und das Erlebte bei den Kindern, natürlich haben wir einen Blick auf unsere Kinder. Gleichzeitig, finde ich, dürfen wir da auch so ein bisschen vertrauen. Weil es bringt ja jetzt auch nichts, das Kind vor allem abzuschotten, wo es irgendwas erleben könnte, was jetzt ungünstig wäre, ne? Also ich finde, da ist so ein bisschen Vertrauen angesagt. Ich finde, der Hauptfaktor liegt bei uns halt wirklich auf, wie gehen wir mit Ängsten um? Wie geht es uns mit Ängsten? Wie geht es uns, wenn unser Kind Angst hat? Und wie sieht unser Alltag aus? Ne? Also wie sieht der Alltag von meinem Kind aus? Wie sieht mein Alltag aus? Ich finde, das ist so das, wo wir ja erstmal so den größten, ich sag mal, so doof Hebel irgendwie haben, ne?
Ja. Ich habe zum Thema Stress auch noch einen Gedanken, den ich oft mitgebe, weil wenn wir uns die Stressreaktion unseres Körpers oder unseres Gehirns angucken, dann ganz vereinfacht ist es so, dass als allererstes, wenn wir Stress haben, das logische Denken quasi quittiert wird. Also, wir können sowieso nur zwei Sachen logisch gleichzeitig machen von der Konzentration her. Und ich erkläre das immer ein bisschen wie so ein Aufzug, der dann nach unten fährt, bis er dann unten im Keller bei den Reptilien, ne, Fight, Flight, Freeze ist. Aber oben im Dachgeschoss sitzt das logische Denken. Und sobald wir in Stress geraten, fahren wir aus diesem Dachgeschoss quasi mit unserem Aufzug nach unten. Und es gibt ja nur viele Ängste, wo wir mit Logik gegebenenfalls, wenn es früh ist, intervenieren können, Kinder intervenieren können, sich das erklären können, wir den Kindern das erklären können. Ist aber die Logik schon einfach weg, dann fällt das schon mal komplett raus. Das heißt, im Prinzip macht Stress das Tor auch einfach so auf für Angst, weil es logische Denken einfach aussetzt, sozusagen. Also auch alleine aus diesem Faktor heraus ist es einfach total schwierig, dann den Ängsten bei einem zu hohen Stresslevel entgegenzusetzen.
Ja.
Und was dann vielleicht eben, weil du sagst, manche Stressfaktoren kann ich nicht rausnehmen, aber ich kann dem Kind Entspannungsfaktoren in den Alltag geben. Ich hatte zuletzt ein Coaching-Kind mit 13, auch ein Angstkind, Schulabstinent im Moment und so. Ein super liebes Mädchen, Pferde, alles ist ein Riesenthema. Und dann hat die Angsttherapeutin tatsächlich der die Zeit bei ihrem Pflegepferd gekürzt. Und ich habe so gedacht, warum? Warum? Also ich
Das
meine, ich
geht
bin jetzt
nicht.
nicht die Angsttherapeutin, aber aus der Logik heraus, ja, sie sollte halt mehr Struktur in den Alltag kriegen, Schule zu Hause machen, aber dann muss ich nicht den einzigen sicheren Ort, die einzige Ressource, dieses Tier, ihr noch weniger in den aus dem Alltag rausnehmen. Und das meine ich mit, wir können halt vielleicht nicht Stress immer reduzieren, aber wir können Entspannung hochsetzen. Und da könnt ihr halt allgemein gucken, was tut meinem Kind gut. Ne, das kann ja auch Sport und Hobby sein, durchaus. Es kann Freundschaften sein. Es kann aber auch an der einen oder anderen Stelle was Kreatives sein, was mit Tieren sein. Whatever, da kennt ihr eure Kinder am besten, wo ihr einfach dann wieder mehr einen Fokus drauf legt und weniger auf die Dinge, die halt echt blöd sind und
Ja,
stressen. So,
ja,
das wollte ich
ja.
gerade nochmal so. Also, ne, das ist klar, dass wir nicht alles nehmen können, aber wir können an der Stelle, wo wir was tun können, Entscheidungen treffen. Ne, weiß
Ja.
nicht, keine OGS mehr, wenn das möglich ist. Mehr im Alltag Dinge, die den Kindern gut tun, oder weniger Dinge, die stressen. Also, ne, da können die in die eine oder andere Richtung Entscheidungen treffen. So, ja,
Ja.
das war noch ein Gedanke, den ich dazu hatte. Ja, zu
Ja,
dem allen, was du
total.
gesagt hast.
Ja, das ist total wichtig. Mir kam jetzt gerade noch, warte, ist der Gedanke irgendwie weg? Gedanke? Ja, vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf, keine Ahnung, irgendwie hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er weg. Jetzt gucke ich auf die Uhr und denke mir, ach ja, halbe Stunde schaffen wir ja locker. Jetzt hast du schon ein bisschen was zum Thema Nervensystem gesagt und vielleicht belassen wir es auch irgendwie ein bisschen dabei. Also, weil ich sage vielleicht noch mal ganz kurz was, aber gar nicht so ausführlich, wie ich es machen wollte. Es gibt auch bestimmt noch viele andere Folgen, wo ihr noch was zum Thema Nervensystem hier im Podcast hören könnt, damit das jetzt nicht so eskaliert und wir auf jeden Fall noch auf eure Fragen eingehen können. Aber vielleicht noch mal genau zum Nervensystem. Du hast es eigentlich, ich finde das Bild ziemlich cool mit dem Aufzug. Weil es ist halt im Endeffekt ja so, es kommt irgendein Reiz rein. Jetzt in dem Fall hatten wir jetzt über Stress gesprochen. Also, ne, das heißt, es kann irgendwas sein, was uns jetzt in irgendeiner Form stresst. Und dann entscheidet quasi ein Teil in unserem Gehirn, die Amygdala, okay, ist das jetzt eine mögliche Gefahr oder nicht? Und dann wird quasi entschieden. Also in meinem Bild, ich nutze immer so ein Hausbild, also man kommt die Tür rein, dann ist da quasi die Amygdala, die entscheidet, okay, wie gehe ich jetzt mit dem Reiz um? Und dann geht einmal ein Reiz in den Keller, das ist das Reptiliengehirn, das ist halt dieses, genau, was du gerade auch schon gesagt hast, ne, dieses Kämpfen, Flüchten, Erstarren. Das heißt, da funktioniert unser logisches Denken einfach nicht mehr so, sondern wir machen einfach, es passiert einfach. Ne? Das heißt, Adrenalin wird ausgeschüttet, ne? Wir werden halt vorbereitet für, wir kämpfen jetzt, ne? Wir machen jetzt. Und das ist natürlich doof, wenn wir mitten im Alltag sind und es geht eigentlich gar nicht darum, dass wir jetzt hier voll Power brauchen, sondern wir haben jetzt einfach nur vor irgendeiner Sache Angst und eigentlich macht es von außen betrachtet jetzt gar keinen Sinn, uns so krass zu aktivieren. Ne? Oder die Amygdala entscheidet, oh ja, alles gut, ist in Ordnung, ist sicher und dann gehen wir quasi nach oben und im Dach ist dann halt unser logisches Denken. Also es kommt dem so ein bisschen ähnlich mit dem Aufzug, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Das ist irgendwie ein ganz schönes Bild für Kinder. Und genau, und im Endeffekt genau, wie entscheidet die Amygdala? Da sind wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Die entscheidet halt aus Erfahrung, aus der Genetik, also wie bin ich quasi grundeingestellt, wenn man so möchte. Das heißt, diese ganzen Punkte, die halt zu Ängsten führen können, bestimmen sozusagen auch, wie die Amygdala entscheidet. Das heißt, wir sind auch der nicht komplett ausgeliefert, sondern wir haben halt die Möglichkeit, ja, einfach unserem Kind da auch ein bisschen bei zu helfen, zu erlernen, dass sie nicht bei jeder Kleinigkeit losgehen muss. Ne? Trotzdem ist es so, dass es diese Grundeinstellung gibt. Das heißt, bei manchen Menschen geht sie halt schneller los als bei anderen. Vielleicht noch vorher, bevor wir zu den Fragen kommen, die große Frage, die finde ich, also mich zumindest oft erreicht, ab wann müssen wir denn was machen? Ab wann sagen wir denn jetzt, ach, ist entwicklungsbedingt, ach, das wird sich schon verwachsen, ach, das passt schon. Und ab wann brauchen wir Unterstützung? Magst du da was zu sagen?
Ja, so, ich finde, das ist so schwer, da ganz konkret was zu sagen. Also ich weiß nicht, ob du gleich ganz konkret so eine Checkliste hast, aber ich würde immer sagen, es kommt so ein bisschen auf das, auf die Gesamtsituation an. Also wie doll beeinflusst diese Angst den Alltag des Kindes? Wie viele Ressourcen und Energie musst du aufwenden, um den Alltag irgendwie halbwegs gut zu gestalten als Elternteil? Also wie doll beeinflusst diese Angst auch deinen Alltag? Weil ich sage ganz oft, ich habe ganz oft Familien da, das sind so Königsklasse-Familien, wisst ihr? Also so, da läuft es halbwegs, aber die geben so viel Energie und so viel Kraft in diesen Alltag, damit der halbwegs läuft. Dann denke ich immer so, ich habe ja früher im Kinderheim gearbeitet, ne? Würden diese Kinder in anderen Situationen aufwachsen, da wird die Nummer ganz anders aussehen. Ja, also ob jetzt bei Neurodivergenz oder jetzt Ängste oder was weiß ich nicht was. Das heißt, diese zwei Faktoren würde ich mir in meinem Gesamt angucken und auch die Zeit der Angst. Also ist es jetzt gerade erst durch eine Situation entstanden oder gerade erst war Geburtstag und es ist Entwicklung passiert oder was weiß ich nicht was, dann würde ich immer noch mal so sagen, okay, das beobachten wir noch mal, probiert doch die ein oder anderen Dinge aus, seid offen für Gespräche. Aber ansonsten wären das für mich so spontan jetzt die drei Faktoren, auf die ich in Coachings oder Beratung gucken würde oder Eltern da halt weiter gedanklich begleiten würde. Ja.
Ja, finde ich, passt total so. Also
Okay.
ich finde auch, also vorrangig wirklich dieses, wie beeinflusst das den Alltag, ne, und auch das Kind. Also, ne, wie,
Ja,
also,
klar.
ne, also, ne, also, wie soll ich das jetzt sagen? Es kann natürlich auch sein, dass so viel vermieden wird, dass der Alltag irgendwie mit einmal gar nicht mehr so schwer ist. Weißt du, also ne, das heißt, man muss natürlich schon auch ein bisschen gucken, also, ne, macht das Kind Dinge, also tut das Kind Sachen, wo man jetzt irgendwie, wo es vielleicht ein bisschen Sorge auch hätte, was wiederum nicht heißt, dass es alles machen muss, wo es Angst vor hat. Da bin ich halt ja nicht so der Typ, der sagt, ne, das Kind muss jetzt alles machen, damit es dann keine Angst mehr davor hat. Das ist natürlich auch Quatsch, aber die Frage ist halt so, ja, wie viel vermeidet ihr denn im Alltag? Ne? Also das vielleicht
Auch.
auch noch so, ne? Aber genau, also sonst schließe ich mich dem einfach komplett an, was du gesagt hast, weil, und ich erlebe auch eigentlich die Eltern so, ich würde jetzt fast denken, du auch, sag was, wenn es nicht so ist, dass immer erstmal ein bisschen abgewartet wird. Ne? Also es ist meistens jetzt nicht so, ah, jetzt hat das Kind irgendwie Angst und dann nächste Woche, ne? Sondern es vergeht immer eine gewisse Zeit. Die Eltern machen und tun und versuchen selber und so. Und Ich finde, wenn man dann, also irgendwann ist dann halt einfach so der Punkt, wo man sagt, ja, okay, jetzt mal einmal von außen gucken. Und auch
Ja.
vielleicht nochmal ganz wichtig, je nachdem, wo ihr hingeht, das steht ja auch noch nicht irgendwo oder so, ne? Weil viele haben dann ja auch Angst, oh Gott, ist das dann bei der Krankenkasse registriert? Oder oh nein, können wir das wirklich machen? Und ihr könnt es machen. Ich meine, gut, wir sind jetzt beide eh Selbstzahlerleistungen, aber es gibt ja auch bei den Städten irgendwie Zentren, wo man sich irgendwie hinwenden kann und das ist oft kostenfrei. Das heißt, da kann man auch einfach mal zu einem einzelnen Termin hingehen, einmal, ich sag mal, das checken lassen grob und ne, dann hat man so eine Einschätzung, ist es jetzt, also dann hat man eine gute Einschätzung so, ne? Also, und damit macht man nichts kaputt. Also, ne, von daher bin ich sicher, findet ihr da irgendwie einen guten Weg und auch einen guten Zeitpunkt.
Ja, ich hatte gerade noch einen ganz kurzen Gedanken, weil du die Kinder noch angesprochen hast. Den habe ich vielleicht so ein bisschen vernachlässigt, obwohl ich hier die Expertin für die, also die Kinder- und Jugendcoaching bin. Aber gut, mir ist vielleicht noch wichtig zu sagen, was es auch mit dem Selbstwert des Kindes macht. Weil es gibt ja durchaus Kinder, die haben Angst. So auch meine Tochter, die gestern noch sagt, ja, dann bin ich halt auch ein Schisser. Dann ist halt so. Ist ja völlig egal. Ich habe auch Angst im Dunkeln und möchte, dass überall Licht an ist. Oder die da halt wirklich doll durch beeinflusst sind, auch in ihrem Selbstwert, also sich auch nichts mehr zutrauen und so, ne? Das ist ja so ein bisschen das, was du gerade auch gesagt hast. Viel vermeiden, aber auch selber darunter leiden, dass sie so sind und dass sie eben dann nicht zum Schwimmen gehen können, weil sie Angst haben, sondern es aber eigentlich gerne machen wollen würden und so. Und das wäre nochmal so ein Punkt, den habe ich jetzt vorhin so ein bisschen außer Acht gelassen. Also beim Leidensdruck des Kindes sozusagen auch da nochmal zu schauen, ja, ist das jetzt, ne? Also, ist es jetzt okay so und ich fühle mich da eigentlich ganz wohl mit? Oder ist es halt so, dass ich sage, boah, nee, aber ich möchte bestimmte Dinge eigentlich machen und mich stört es wirklich, dass ich das nicht kann, weil ich bestimmte Angst habe oder so, ne? Ja, das
Ja,
war noch, ja.
das
Entschuldigung.
stimmt. Nee, muss ich nicht entschuldigen, alles gut. Jetzt haben wir nur, ich sehe geschockt auf meine Liste mit euren Fragen. Wir hauen jetzt einfach noch ein paar Antworten raus, würde ich sagen. Also,
Ja.
genau. Die Frage, die wirklich oft kam, immer wieder in unterschiedlichem Wortlaut, ist halt sowas wie, was hilft akut? Ne, also, zum Beispiel hat eine gefragt, wie, ach genau, wie, ich kann meine Schrift gerade nicht mehr lesen, ich habe mir hier alles aufgeschrieben. Wie Kind aus einer Panikattacke rausholen. Alle Tipps, die man so liest, kann mein Kind in dem Moment nicht anwenden. Das ist ja alles so ein bisschen Richtung, was kann ich wirklich machen, wenn es akut ist? Und dieses, wenn ein Kind wirklich eine Panikattacke hat, das ist ja wie bei uns Erwachsenen, dann ist das wahnsinnig schwer zu sagen, ja, denk jetzt mal an süßes Vögelchen. Also das ist einfach, das funktioniert halt einfach nicht, ne? Also ich finde gerade bei Kindern, aber das ist bei Erwachsenen, wie gesagt, kann genauso angewendet werden, über den Körper gehen. Über den Körper gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Kind ist. Es hört sich so ein bisschen an, als ob es schon so ein bisschen älter ist, dass es nicht im Kleinkindalter ist, aber das wäre jetzt nur eine Vermutung. Trotzdem über den Körper gehen. Ne? Also meinen Erwachsenen empfehle ich immer, es kommt ja darauf an, wo du bist. Ne? Wenn du jetzt gerade an der Kasse stehst, ist es ungünstig. Aber wenn du zu Hause bist, leg dich auf den Rücken. Leg dich auf den Rücken, nimm den ganzen Körper wahr, wie er den Rücken so, wie der Rücken den Boden berührt. Oder du kannst auch irgendwie so ganz fest gegen so eine Wand drücken oder sowas. Also mach was Körperliches. Also das ist so, weil wahrscheinlich, also das ist jetzt nur eine Interpretation der Frage, aber ich denke mir halt, dass wahrscheinlich die Tipps, die du so hörst, so sind, keine Ahnung, ne? Denk an was Schönes oder irgendwie solche, also so Sachen, die im Kopf stattfinden und das halt nicht. So, das
Ja.
funktioniert in so einem krassen Panikmoment einfach wirklich gar nicht. Was hast du noch ein paar Ideen.
Ich wäre auch genau darüber gegangen. Also ich wäre über Koregulation erstmal gegangen, weil ich jetzt nicht wusste, welches Alter dahinter steckt. Also
Ja.
über auch die eigene Ruhe ans Kind weiterzugeben, die eigene, also ne, die Koregulation, körperliche Koregulation zu machen. Also das Kind über, ich beruhige mit meinem entspannten oder halbwegs ruhigen Körper das Kind, des, also den Körper des Kindes, das
Ja.
Nervensystem des Kindes. Gegebenenfalls auch mit bestimmten Berührungen, die das Kind gerne mag. Das kann aber sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Kinder, die mögen das dann. Und gibt Kinder, die dann einfach auch so überreizt sind, dass die es halt gerade gar nicht abhaben können. Aber ihr kennt eure Kinder ja. Also meine Kinder haben spezielle Berührungen zum Beispiel, die mögen sie dann und oder mögen sie grundsätzlich gerne. Und da weiß ich, die kann ich auch benutzen. Und andere wiederum nicht. Also das wäre jetzt so der erste Punkt. Und dann finde ich es sehr, sehr, sehr individuell auch, ne? In welchen Zustand gerät das Kind? Und was nutzen die dann? Und es ist halt eben so, dass ich weiß nicht, wie der oder diejenige das probiert hat, aber du kannst halt auch nicht, ich mache heute das und morgen das und übermorgen mache ich das und dann mache ich das und nichts davon funktioniert. Ja, ist klar, weil nichts davon ist irgendwie eingeübt sozusagen in Anführungsstrichen. Also ich finde es immer erstmal sehr schwierig, worauf reagieren die Kinder gut? Also was brauchen die? Manche können das mit dem Zählen zum Beispiel von irgendwelchen Latten an der Decke oder Bäumen draußen. Super. Anderen kannst du das völlig irgendwo hinstecken. Das ist total gar nicht deren Ding, ne? So, die brauchen
Ja.
vielleicht irgendwie Atmung oder Arme wackeln oder weiß ich nicht. Es gibt auch so Sachen wie kalte Reize zu geben, zum Beispiel. Das muss man vorher absprechen, dass sich nicht jemand erschrickt, ne? Also ich kann nicht dem Kind jetzt irgendwie ein kaltes Kühlpack in den Nacken knallen, so. Das muss schon abgesprochen sein. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann, aber man muss halt eben ein paar Dinge auch einfach im ungestressten, unängstlichen, unpanischen Zustand natürlich üben, mit dem Kind gut absprechen, was es mag und was es nicht mag, was man mal ausprobieren darf und dann eben auch erstmal ausprobieren. Und dann funktionieren natürlich die Dinge, die die Kinder einfach länger geübt haben und gut zu ihnen passen, einfach natürlich am besten sozusagen, ne? Also das,
Ja,
ja,
absolut.
das ist noch so ein Gedanke einfach. Aber über den Körper grundlegend natürlich.
Ja, und vielleicht auch, ich kann das absolut nachvollziehen, ne, wenn das eigene Kind in so einer Panik ist, möchte man als Elternteil, dass es abgestellt ist, dass es aufhört, dass es dem Kind
Ja,
wieder
klar.
gut geht. Natürlich möchte man das und gleichzeitig darf man aber auch in den Situationen, das geht dann wieder Richtung Koregulation, was du gesagt hast, erstmal gucken, boah, wie atme ich denn jetzt? Kann ich mal einmal ruhiger atmen? Und nein, ich muss jetzt nicht sofort die Panikattacke meiner Tochter oder meines Sohnes stoppen, sondern ich muss jetzt erstmal ganz kurz selber so ein bisschen klarkommen und mit einer möglichst ruhigen Situation, und ich weiß, das ist nicht immer machbar und das ist auch nicht einfach, das ist mir total klar, aber wirklich auf sich gucken und dann auch mit diesem, also es ist ja auch dieses Wissen, eine Panikattacke sieht super schlimm aus, fühlt sich super horrormäßig an, aber sie ist nicht schlimm. Also es passiert nichts Schlimmes, sagen wir es vielleicht so. Es passiert nichts Schlimmes. Und vielleicht kommt man dann selber auch ein bisschen in eine größere Sicherheit, das jetzt auch gut begleiten zu können. Weil sobald wir anfangen, innerlich, oh, das soll jetzt aufhören, das soll jetzt aufhören, merken unsere Kinder diesen Stress. Und dann denkt die Panikattacke, ich sag's jetzt mal so platt, die Panikattacke von dem Kind, oh Gott, hier ist wirklich Stress, hier ist wirklich Gefahr, hier ist wirklich Gefahr, ich muss hier weiter Power machen. Und wir müssen halt dafür sorgen, wenn wir wollen, dass es aufhört, dass wir erstmals akzeptieren. Und ich weiß euch, das ist so, als ob es so nicht möglich ist. Ich weiß das. Aber es ist in Minischritten möglich, so eine Haltung quasi zu kriegen. Und das macht echt ganz viel aus. Ich nehme mal direkt die nächste Frage, die passt da nämlich ganz gut zu, weil das schon so mit der Thema Koregulation gut passt. Wie das Nervensystem von Kindern regulieren, Erwachsene meditieren, aber das können Kinder ja noch nicht. Da sind wir ja eigentlich komplett bei diesem Thema, weil ja, genau, können Kinder oft nicht, aber auch nicht nie. Also manche Kinder können das halt auch. Nicht, wenn du eine Panikattacke hast, weil zeig mir einen Erwachsenen, der eine Panikattacke hat, eine akute, der dann meditiert. Ja, mag es vielleicht vereinzelte geben, aber die Leute, die zu mir kommen, können das auf jeden Fall nicht. Und ich würde sagen, ich könnte es auch nicht. Also das ist schon eine Herausforderung. Deswegen, und vielleicht auch nochmal wichtig, ist es ja nicht nur bei Kindern Koregulation, ne? Also wir können auch Erwachsene profitieren von einem ruhigen Nervensystem in der Nähe sozusagen, ne? Also das heißt, genau, die müssen nicht meditieren, die Kinder dürfen sie, wenn sie wollen, aber genau, wir können halt selber, indem wir ruhig bleiben und nicht nur so tun, das ist halt das Wichtige, ne? Unsere Nervensysteme verbinden sich. Vielleicht kennt ihr das, ihr kommt irgendwie in einen Raum und es ist vielleicht irgendwo eine Feier oder was weiß ich oder ein Vortrag oder keine Ahnung, ihr kommt in einen Raum, da sind viele, viele Menschen, du betrittst diesen Raum. Und da ist diese Energie. Also ich finde immer, Energie hört sich immer sofort so esoterisch an, ne? Aber es ist ja so. Du betrittst diesen Raum und du spürst sofort, ist es jetzt hier fröhlich? Ist es jetzt hier traurig? Ist hier jetzt irgendjemand wütend? Also ist hier irgendwas? Und das macht unser Nervensystem. Also unser Nervensystem verbindet sich sozusagen mit den anderen Nervensystemen. Und unser Nervensystem ist ja eigentlich wirklich dafür da, uns die ganze Zeit, also abzuchecken, ne? Sind wir hier in dieser Umgebung sicher? Und wir kriegen das nicht mit, weil ich kenne immer ganz viele, die so sagen, nee, es kriegt mein Kind gar nicht mit, dass ich da so Angst habe. Ne? Oder So, boah, eigentlich bin ich fuchsteufelswild, aber das kriegt mein Kind gar nicht mit. Egal wie das von außen, ne, wenn man jetzt ein Foto von dir sehen würde, könnte das sein, dass man es nicht mitbekommt. Aber sobald man bei dir ist, bekommt man das mit. Und Kinder sowieso. Und neurodivergente, hochsensible Kinder sowieso. Ne? Und deswegen, also die Kinder kriegen das alles mit. So, und deswegen da, genau, Koregulation, also selber sich regulieren, da sein, gegebenenfalls, wenn gewünscht, Körperkontakt, Ruhe. Das macht so viel. Also wir brauchen gar nicht die Lösung und wir brauchen jetzt gar nicht diese eine Übung, die dann das und das macht, sondern wenn wir als Erwachsene da sind, selber ruhig sind im Idealfall, dann macht das schon ganz viel. Und daran lernt dann auch das Nervensystem vom Kind, okay, ne, wir können auch wieder runterfahren. Also das ist
Absolut, absolut. Und für mich ist Meditation eher sowas im Thema Angst oder Stress, was Präventives ist, was nichts Akutes ist.
ja.
Also ich meditiere sowieso nicht gerne, aber das ist für mich was Präventives. Akut brauchst du ja dann die Atmung, brauchst du deinen Körper, Body-to-Brain-Übung. Ich weiß nicht, ob ihr diese coolen Bücher und diese App kennt. Wer nicht, googelt es einfach mal Body-to-Brain. Gibt ganz viele coole Übungen, die man halt auch einfach, weil ja dann auch oft die Frage kommt, so im Schulalltag. Ne, wie was kann ich da machen? Und es gibt ganz viele kleine Dinge auch, die man machen kann. In der Atmung, in der Berührung der Hände. Ich kenne es übers EFT zum Beispiel, über Emotional Freedom Techniques, ne, dass man die Hände drückt. Du kennst da bestimmt noch ganz viele andere kleine Dinge. Der Atem ist natürlich das, was man immer und die Hände auch, was man immer dabei hat. So, ne? Deswegen funktionieren ja Fidget Toys einfach auch so gut. Das sind eher dann so Dinge, die man vielleicht mit den Kindern üben kann für Situationen, die dann eben nicht in Koregulation funktionieren können. Aber grundlegend ist sowas wie Meditieren halt für mich Yoga, dieses Ganze ist alles präventive Arbeit im allgemeinen Stressmanagement sozusagen. Und akut muss man dann einfach nochmal andere Dinge probieren. Und ich dachte gerade noch so, als du so erzählt hast, was ich eben auch nochmal, hat jetzt nicht so richtig was mit der Meditation zu tun, aber auch präventiv einfach ganz viel zu tun hat. Und was ich ganz viel auch im Coaching mache, ist einfach erstmal auch zu erkennen, was löst denn Ängste aus? Was sind die Dinge, die mich halt irgendwie ängstlich machen oder wo ich drauf reagiere oder wo mein Nervensystem drauf reagiert? Genau das, was du gerade gesagt hast, auch mit dem Raum, ne? Was habe ich schon an der Hand, was ich gut kann? Das ist auch was, was ich ganz oft Eltern sage. Dann vielleicht gucken wir erstmal, was ihr schon gemacht habt und was gut funktioniert hat. Und dann müssen wir das vielleicht wieder nach vorne holen, so, ne? Aber eben auch zu schauen, welche Notfallmaßnahmen. Ich mache mit den Kindern ganz oft Notfallmaßnahmen auch anhand ihrer Hände, ne? Also Atmung kannst du auch anhand der Hände machen, die Achterbahn, die du über die Finger laufen lässt, zum Beispiel. Oder aber eben auch drei Dinge, die man dann einfach an die Finger knüpft, sozusagen. Um in den Momenten dann halt eben auch so Notfallstrategien zu haben, und die fest verknüpft zu haben, sozusagen. Das sind so Dinge, die ich auch einfach wichtig finde, weil die Kinder müssen ja auch erstmal irgendwie feststellen, wie komme ich denn überhaupt dahin und was löst das aus und was habe ich aber vielleicht auch schon in mir, was ich mitbringen kann. Es gibt auch irgendwie eine Selbstwirksamkeit wieder zurück in diese Angstsituation, dass ich ein Gefühl kriege dafür, ich kann was für mich tun. Also es ist ja auch ganz viel so, ne? Ich habe was an der Hand und das auch noch mal so ein bisschen zu visualisieren vielleicht oder eben darüber zu sprechen und gemeinsam das wieder ins Gedächtnis zu rufen, glaube ich, ist eben das, was auch sehr hilfreich sein kann.
Ja, total. Jetzt habe ich hier noch unsere ganzen anderen Fragen. Es kamen auch ja immer wieder Fragen zum Thema Emetophobie bei Kindern, also Emetophobie, also mein Kind hat Angst, sich zu übergeben. Das kommt halt irgendwie echt wahnsinnig oft. Da ist echt die Frage, ob wir vielleicht da nochmal separat irgendwie sprechen. Ich kann auch euch sagen, guckt hier, ne, guckt Angstbefreit und Emetophobie. Ich habe, ich glaube, zwei, drei Podcast-Folgen zum Thema Emetophobie. Ich glaube, da würde ich euch jetzt erstmal hin überweisen, sozusagen. Weil da gibt es schon ganz viele Infos. Da spreche ich zwar auch über Erwachsene, aber es ist ehrlich gesagt bei Kindern gar nicht so, so viel anders. Dann gucke ich mal, was haben wir hier noch für Fragen? Alltagsangst, die immer wieder kommt, überwinden, Kind stärken, Rituale, wenn noch keine da sind. Übergänge, also das ist nochmal die nächste Frage, Übergänge. Ich glaube, da, ja, das ist vielleicht nochmal, vielleicht nochmal so ein wichtiger Part, ne, dass es auch einfach bei jedem ja anders aussieht, sich den Ängsten zu stellen. Ne? Also, und dass es auch nicht sein muss, weiß ich nicht, wenn man jetzt ein Kind hat, was wirklich vor vielen, vielen Dingen Angst hat, dass man jetzt sagt, oh, das machen wir jetzt alles, sondern ne, da ist wieder der Faktor Stress, finde ich wichtig, dass man guckt, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass ein bisschen. Ja, uns der Angst so ein bisschen zu stellen, gemeinsam in kleinen Schritten und nicht über, wir ziehen das jetzt durch. Ne? Also dieses typische, ne, Verhaltenstherapeutische ist ja dann eher so Expositionsübungen. Ne? Das heißt, man stellt sich der Angst und grundsätzlich ist das auch okay, das mag für manche richtig sein. Ich arbeite so ja nicht so wirklich, sondern ich bin immer eher dafür, von innen erstmal zu stärken und dann kann man sich den Situationen nach und nach stellen. Und natürlich stellt man sich dann in Situationen und wahrscheinlich ist es auch nicht sofort easy peasy, aber es macht ja einen Unterschied, wie bin ich innerlich aufgestellt, ne? Und bei Kindern könnte das zum Beispiel halt so aussehen. Ich weiß, ach, jetzt fällt mir das wieder ein, was ich eben sagen wollte. Weil wenn man zum Beispiel Probleme in der Schule hat, dann muss man nicht immer nur an der Schule rumdoktern, ne? Sondern vielleicht ist auch die Lösung zu sagen, hey, wie machen wir uns denn den Nachmittag richtig schön? Also wie kann der Nachmittag für das Kind aussehen, dass der Nachmittag toll ist? Und das ist verrückt, aber manchmal verändert sich dann auch die Schule. Wie mit dem Schlafen, ne? Schlafen ist schwierig. Da muss ich nicht die ganze Zeit an der Schlafsituation rumdoktern. Kann ich manchmal auch machen, ne? Aber ich kann auch den Fokus vom Schlaf wegnehmen. Und einfach gucken, okay, wie sieht denn unser Tag aus? Wie können wir denn unseren Tag gestalten, dass der Tag gut ist und vielleicht wird dann auch der Abend und die Nacht besser? Also, das heißt, wir müssen nicht immer so den Fokus so krass auf dieses Problem legen, sondern auch ein bisschen drumherum gucken, ne? Und das macht ja dann was. Warum macht das was? Weil es von innen was macht, ne? Wenn ich dann irgendwie einen guten Tag hatte oder ich habe einen guten Nachmittag gehabt, habe deswegen dann auch vielleicht irgendwie ganz gut geschlafen, dann starte ich anders in die Schule. Ja, als wenn ich jetzt irgendwie, Schule ist doof und das macht die Schule vielleicht nicht direkt toll, ne? Aber Schule ist doof und dann komme ich nach Hause und dann muss ich irgendwie noch ganz viel nacharbeiten, weil das alles in der Schule nicht geklappt hat. Und dann ist der ganze Nachmittag eigentlich auch Kacke. Und also, ne, so dann kommt man in so eine komische negative Dynamik und da vielleicht einfach den Fokus gar nicht immer unbedingt so krass auf die Ängste legen, würde ich
Ja,
sagen.
absolut. Und gleichzeitig sage ich ganz oft, gerade bei Kindern, also eine Konfrontationstherapie bin ich auch nicht der Freund von, aber ich sage immer Verbindung statt Vermeidung. Natürlich gibt es Situationen, in denen wir vermeiden. Ich vermeide auch, du vermeidest auch, weil wir die Kapazitäten gerade nicht haben, in Verbindung durch diese Situation zu gehen. Ich hatte es gerade gestern erst, wir mussten zum Kinderarzt und es war eigentlich klar, es müssen nur die Ohren gecheckt werden, aber trotzdem ist da eine Angst. So. Und ich habe aber gesagt, es geht nicht, wir können es nicht jetzt vermeiden. Also ich mache das an manchen Stellen, wo ich weiß, ich brauche nur ein Rezept, dann rufe ich auch den Te oder mache auch eine Online-Sprechstunde, dann muss ich nicht für zum Arzt latschen, ne? So, aber das war jetzt mit in Ohren gucken und so, ging halt nicht anders. Kann keiner online machen. Und dann haben wir halt wirklich mit viel Humor, mit viel Energie, mit viel Verbindung das gut geschafft. Und es war im Endeffekt auch gar nicht so schlimm. Sie hat dann doch mehr angeguckt, als ich vorausgesagt habe, aber gut, so ist es dann manchmal. Und auch das ist ja dann, kann, und da muss man aber eben gut hingucken, kann halt auch wieder ein Erfolgserlebnis sein, wieder eine positive Assoziation, ne? Also, und da muss man aber eben auch hinschauen, was, gerade bei Ängsten, was vermeide ich wirklich und wo geht es halt einfach auch nicht weiter und
Ja.
wo kann ich aber gemeinsam eben gucken, wo können wir eben genau mit so Dingen, wie du gerade gesagt hast, oder eben wirklich zusammen, also in Regulation auch, ein Thema schaffen, weil manche Dinge sind halt dann auch einfach nicht immer möglich anders zu machen, so, ne? Und Blut abnehmen, all solche Sachen, jetzt gerade so ärztliche Themen ist natürlich einfach so ein Ding. Und ich
Ja.
dachte gerade noch bei den Übergängen, weil das immer bei hochsensiblen neurodivergenten Kindern ja auch ein Riesenthema ist, bei Übergängen ist immer so, dass Kinder immer aus ihrer Komfortzone raus müssen. Also du hast eine Komfortzone, entweder ist das ein Mensch, mit dem ich zusammen bin, oder mein Zuhause, in dem ich lebe, in dem ich mich mit dem oder in dem ich mich super sicher fühle. Und ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie so eine Dartscheibe. Ganz in der Mitte hast du die Komfortzone. Und wenn ich aus der Komfortzone raus möchte, muss ich immer erst über eine Angstzone. Manchmal ist die mehr, manchmal weniger groß. Gerade eben bei Situationen, die halt eben unbekannt sind, ist die natürlich größer. Um dann aus dieser Angstzone in eine Lernzone und dann in eine Wachstumszone zu kommen. Bleib ich aber immer in der Mitte hocken, lerne ich nichts und wachse ich auch nicht. Das heißt, zum Beispiel am Beispiel von wie Kinder laufen lernen, würden die immer auf ihrem Hintern sitzen bleiben. Niemals über den Schritt darüber hinaus zu gehen, sich hinzupacken und hinzufallen und vielleicht sich auch weh zu tun, würden die nie laufen lernen. Ja, also es ist jetzt so ein bisschen so ein verbildlichtes Beispiel. Und klar haben Menschen, die Angst haben oder eben herausgefordert sind und Stress haben, mehr das Bedürfnis, in ihrer sicheren Zone zu bleiben. Das ist auch ab und an möglich und das kann man auch ganz bewusst entscheiden, wo man das entscheidet. Gerade bei Übernachtungsthemen oder solchen Sachen, ne? Wo müssen Dinge sein und wo müssen Dinge eben nicht sein. Und an anderen Stellen kann ich aber ganz bewusst auch die Entscheidung treffen, wir gehen über diese Angstzone weg, um in eine Wachstumszone zu kommen. Und das ist manchmal eben bei jedem Übergang aus dem Zuhause raus zum Beispiel ein Thema, ne? In den Kindergarten, in die Schule. Das kann dann immer wieder diese Zonen mit sich bringen. Und manchmal kommen wir aber nicht über diese Angstzone hinweg und dann ist es natürlich schwierig, weil dann kein Erfolgserlebnis hinten raus natürlich passiert. Aber an vielen Stellen müssen wir das. Wir müssen auf dem wackeligen Fahrrad sitzen, ne? Also, und darüber hinweggehen, um irgendwann Fahrrad fahren zu können. So, und das ist bei Übergängen halt einfach nochmal ein ganz großes Thema. So, weil du es vorhin
Ja.
jetzt nochmal so angeschnitten hast. Ja.
Ja, das stimmt. Super, das war doch jetzt nochmal ein gutes Bild. Und ich würde auch sagen, wir belassen es dabei. Es kamen
Ja,
nochmal
sehr
ganz
gerne.
viele Fragen zum Thema Trennungsangst. Da verweisen wir natürlich nochmal auf die Folge, die wir hier schon gemeinsam aufgenommen haben.
Ja.
Es wird auf jeden Fall auch noch ein bisschen was jetzt die Tage von uns zusammen auf Insta geben. Das heißt, ne, da gehen wir nochmal auf ein paar Fragen ein und müssen mal gucken, ob wir es nochmal schaffen, live zu machen. Also haltet die Augen, wenn ihr möchtet, auf, weil da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen was geben und sonst hoffe ich, dass ihr einiges mitnehmen konntet und was ich noch so sagen möchte, ist, ihr hört diese Folge, ihr macht das gut. So, weil sonst würdet ihr diese Folge jetzt nicht hören. Sonst hättet, ne, sonst hättet ihr gar nicht mitbekommen, dass das vielleicht für euch interessant sein könnte. Und seid lieb zu euch, ne? Also es ist manchmal super schwer und auch wenn ihr jetzt denkt, boah ja, oh, das kann ich alles so schwer umsetzen und ne, lasst euch unterstützen, wenn ihr denkt, ihr braucht's und also ihr macht es gut und achtet gut auch auf euch. Das ist super wichtig.
Absolut. Amen.
Amen. So, super. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Es hat mir Spaß gemacht, Denise.
Oh ja, mir auch
Und
sehr, 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 sehr.
genau, ich hoffe, es konnten alle ein bisschen was mitnehmen. Wenn euch jetzt noch Fragen kommen und ihr denkt, oh, nach der Folge habe ich jetzt aber noch folgende Frage, dann schreibt uns doch. Wir nehmen das weiterhin auf und gehen dann wahrscheinlich auf Insta nochmal drauf ein. Also haltet die Augen und Ohren offen und ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis
Tschüss.
bald. Tschüss.